Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, zur Permakultur und der Pflanzenkohle. Ich bin der Nils, dabei habe ich meinen Kollegen, den Franz, der hat auch fleißig mitgezählt, ob ich auch alles von der Liste gut aufsage. Hallo Franz.
Ja, ich habe mich ja letztes Mal vertan. Ja, hallo Nils, herzlich willkommen.
Genau, und zwar geht es bei uns ja immer, ich habe es gerade gesagt, Pflanzenkohle, Permakultur, nachhaltiges Gärtnern. Und heute mal um ein etwas anderes Thema, was damit aber viel zu tun hat. Es ist ein wichtiges Thema, das haben wir uns auch eine längere Zeit jetzt vorbereitet. Und naja, freuen würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber doch, ich hab mich in einer gewissen Weise darauf gefreut, dass wir das jetzt endlich mal umsetzen können, weil ich glaube, dass das mehr in den gesellschaftlichen Kontext gebracht werden muss. Es geht nämlich heute um braune Esoterik, um rechten Naturschutz, um Verschwörungstheorien in der Permakultur und der Anlass, warum wir das gerade jetzt thematisieren, ist, dass das in der letzten Zeit vor allem etwas präsenter für uns geworden ist. Wir haben ja auch mal eine Reise durchgeführt, wo wir verschiedene Projekte besucht haben und dabei ist uns am Anfang gar nicht so richtig aufgefallen, aber später immer mehr, dass manche von diesen Projekten ein paar Tendenzen haben, wo wir dachten, na, irgendwie hört sich das nicht so auf einem demokratischen Grundkonsens basierend an. Da waren mal so ein paar Kommentare und bei einigen war es dann auch sehr deutlich geworden, dass es da Richtung Verschwörungstheorien geht, dass es da Richtung Ausländerfeindlichkeit geht und so weiter. Dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, Franz. Und was haben wir dann gemacht?
Genau, erstmal muss man vielleicht sagen, nicht alle Permakulturen, die wir besucht haben, hatten diese Tendenz, denn wir haben auch den Tipp bekommen, wenn wir uns für das Thema interessieren, sollen wir uns an das Fahren wenden. Und genau das haben wir gemacht.
Richtig. Wir haben da mit einem Mitarbeiter gesprochen, dem Yannick, und der hat uns sehr viel mitteilen können. Da hat er uns auch bei unserer Online-Recherche dann unterstützt und hat auch zugestimmt, dass wir mit ihm ein Interview durchführen können. Und ich denke, da steigen wir doch einfach jetzt mal ein.
Auf geht's.
Ja, dann hallo erstmal Yannick. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist, dass wir dich zu Gast haben dürfen. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen und auch mal sagen, warum wir dich gerade zum Thema rechten Naturschutz, braune Esoterik mit eingeladen haben heute.
Ja, hallo. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ich glaube, ihr habt mich eingeladen, weil ich als Bildungsreferent für FAHN tätig bin und mich dort seit nunmehr 5 Jahren intensiv mit den Themenfeldern Naturschutz und Rechtsextremismus, Umweltschutz und alles, was so drumherum an Themen rund um Ökologie, menschenverachtende Ideologien und Ähnlichem drum anfällt, beschäftige. Wir machen dazu politische Bildungsarbeit, sind in der Rechtsextremismusprävention tätig und da euch das Thema auch umtreibt, wie ich das mitbekommen habe, freue ich mich heute mit euch da ein bisschen drüber reden zu können.
Ja, noch einmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Also FAHN, für die Menschen, die es noch nicht gehört haben, das ist der Fachausschuss für rechten Naturschutz. Und du bist jetzt schon seit ein paar Jahren dabei, hattest du gerade gesagt. Magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was macht ihr da so, wenn ihr euch mit solchen Themen auseinandersetzt?
Ich würde einmal ganz kurz den Namen korrigieren, denn es steht für Fachstelle Radikalisierungsprävention im Naturschutz. Aber das ist nur eine kleine Korrektur an der Stelle. Was wir eben genau machen, ist letztlich, wir schauen uns an, wie die extreme Rechte, wie verschiedene extrem rechte Gruppierungen Einfluss auf den Naturschutz nehmen, wie sie überhaupt über Ökologie und Umweltschutz reden, was sie dort für Aktionen machen, was für Diskurse dort stattfinden. Also es gibt ja durchaus verschiedene extrem rechte AkteurInnen, ob es jetzt Neonazis sind, RechtspopulistInnen oder die sogenannte Neue Rechte. Und dann machen wir letztlich auch Informations- und Bildungsveranstaltungen dazu und klären darüber auf. Denn diese Schnittmengen und dass sich Rechte mit Naturschutz auseinandersetzen, ist oft nicht bekannt. Das ist größtenteils das, was wir wirklich oder ich persönlich jetzt seit 5 Jahren immer wieder erlebe bei Workshops. Gar nicht nur mit jungen Menschen, also auch mit jungen ökologisch bewegten Menschen, aber auch mit älteren naturschutzaffinen Menschen, die von diesen Verknüpfungen nichts wissen, sich damit noch nie beschäftigt haben und es aber gut ist, in einem Präventionsgedanken davon einfach mal erfahren zu haben. Das andere ist aber auch, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir nicht nur gucken wollen, so was machen denn eigentlich die extremen Rechten in diesem Themenfeld und alle menschenverachtenden Ideologien, die gibt es nur am extremen rechten Rand, sondern wir wollen auch gucken, was gibt es eigentlich in dem, was wir als den Mainstream, Naturschutz, Umweltschutz, Gedanken so als Ökologiebewegung verstehen und gibt es da vielleicht auch menschenverachtende Ideologien, findet dort auch Rassismus statt, gibt es dort auch antisemitische Denkmuster, verschwörungsideologische Denkmuster und ähnliches und dann eben diese gemeinsam zu bearbeiten, einzuladen und letztlich Natur- und Umweltgedanken auch mit sozialen Fragen und weltoffenen Haltungen und Demokratiefragen zu verbinden.
Als Person, die sich vielleicht damit noch nicht auseinandergesetzt hat, werde mich vielleicht fragen, hey, brauner rechter Naturschutz, was hat das denn miteinander zu tun? Also jetzt gerade auch in Bezug zu, bei uns geht es ja viel um Permakultur, ne? Da ist ja auch dann Esoterik oft nicht weit hin. Und das sind ja alles immer Ideologien, wo man eigentlich denkt, man macht ja viel für das Miteinander, Gemeinsamkeit, sich gegenseitig befähigen. Wie passt denn da dann der rechte Gedanke dazu?
Genau bei den Stellen, die du gerade erwähnt hast, passt ein rechter Gedanke überhaupt nicht zu. Und das ist deswegen eigentlich auch diese Annahme oder ich sag mal, diese Ausrichtung von Naturschutz, von Permakultur, von Klimaschutz, wie auch immer, alles in diesem Bereich. Wenn man es mit diesen Werten, die du eigentlich gerade gesagt hast, verbindet, dann ist da überhaupt kein Problem mit Rechtsextremismus und dann gibt es da auch kaum Anknüpfungspunkte für rechte AkteurInnen in diesem Bereich. Es ist nur leider so, dass das nicht alle so sehen und nicht alle so verbinden mit diesen Gedanken oder auch noch viel weniger es gar nicht leben oder sich nicht Gedanken darüber machen, über diese Werte. Und dann gibt es diese Anknüpfungspunkte und die sind einerseits historisch bedingt, denn wenn ich da mal ein bisschen zum Naturschutz ausholen würde, zumindest, also es ist weltweit immer sehr unterschiedlich, aber wenn man sich das in Deutschland anguckt, die Geschichte, der Naturschutz war schon immer von nicht unbedingt extrem rechten, aber sehr konservativen Gedanken geprägt, von konservativen biologistischen Gedankenmodellen, hat in der Bewegung so seit dem 19. Jahrhundert bis Anfang des 20. auch wurde stark über die Heimatschutzbewegung, lebensreformerischen Bewegungen und letztlich auch durch die Nationalsozialisten mit völkischem Gedankengut oft verbunden. Also es ging darum, die Natur zu schützen, heißt das Volk zu schützen. Und das gehörte eben an einer Stelle zusammen. Und deswegen nannte man das dann auch viele Jahre auch Heimatschutz. Und so heißt das bis heute bei extremen Rechten auch immer noch. Und das ist ein sehr konservatives, ein sehr menschenverachtendes Gedankenmodell dahinter, wo letztlich auch keine Gedanken oder kein Raum mehr ist für demokratisches Miteinander, für Weltoffenheit, für Fragen nach Diversität und Migration zum Beispiel, weil auch rassistisch Völker konstruiert werden, die an einen bestimmten Platz gehören und nur dann Teil der Natur sind und nur Teil der Umwelt sind und man sich selbst als Teil eines Ganzen, was Natur gegeben ist, sieht. Und hier würde ich dann auch direkt zur Esoterik kommen und zu dem Gedanken, wo es da so in diese Richtung braune Esoterik gehen kann. Das ist nämlich vor allem dieser Ganzheitlichkeitsgedanke, dieser Holismusgedanke als verbunden mit der Natur, als Teil der Natur, was alles mit positiven Werten gar nicht schlimm ist. Also sich da jetzt überhaupt nichts gegen ganzheitliche Weltsichten argumentieren, das ist in dem Bereich so als Randnotiz immer so eine Sache. Man möchte nicht Leuten mit diesen Begriffen direkt sie angreifen. Das ist hiermit überhaupt nicht gemeint. Aber wenn man sich sagt, so ich persönlich bin ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Natur und ich habe sowieso keinen Einfluss auf das Geschehen in der Welt und ich muss mich dem unterordnen, was die Natur mir sagt, dann kann das durchaus mit einer rechten Rhetorik, mit so einem autoritären, biologistischen oder auch einem sozialdarwinistischen Weltbild aufgefüllt werden, um zu sagen, ja, dann hat man sich auch unterzuordnen. Man hat sich Naturgesetzen unterzuordnen. Alles, was wir draußen beobachten in der Natur, das ist gültig und das ist das, dass wir uns konzentrieren müssen. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich, alles, was mit Demokratie, mit Moderne, mit Gleichberechtigung, Emanzipation zu tun hat, dass das halt nicht in der Natur zu finden ist und dementsprechend abzulehnen ist. Und wie gesagt, es gibt da viele Grauzonen an dieser Stelle und auch gerade in der Esoterik ist an vielen Stellen eine Grauzone, aber hier geht es in diese Richtung braune Esoterik. Glaube ich schon, dass man es an diesen Ganzheitlichkeitsgedanken festmachen kann. Ich hätte, wenn ihr wollt, noch so eine kurze Definition zur braunen oder rechten Esoterik, wenn das
Sehr gerne.
vielleicht zur Einführung noch ganz gut ist. Ich beziehe mich da auf den Theologen Matthias Pöhlmann, der auch Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Landeskirche Bayern ist und da auch kürzlich erst ein Buch zur rechten Esoterik publiziert hat. Und der beschreibt quasi diese rechte Esoterik als so einen neueren Trend eigentlich, die sich viel mit Verschwörungserzählungen verbindet und eben gesagt wird, es gibt so geheime Interessensgruppen, die auch ein geheimes, eben so ein esoterisches, also so ein geheimlehrerisches, nach innen gerichtetes Wissen unterdrücken würden. Und wer diese Interessensgruppen sind, das haben wir, glaube ich, seit Corona alle viel mitbekommen. Da werden ganz offen Feindbilder dann markiert. Das sind dann die Illuminaten, die Freimaurer oder auch ganz oft klassischer Antisemitismus, dass halt Juden und Jüdinnen als diese Feindbilder markiert werden. Und ganz oft, wenn man dann einmal in diesem Bereich so mit drin ist, geht dann auch die Ablehnung von liberalen Demokratien, von Wissenschaft, von Medien und allem mit einher. Und auch bei einer sehr unterschiedlichen Ausprägung des Ganzen wird zumindest laut Pöhlmann eben mit rechter Esoterik genau diese AkteurInnen, die dann bewusst von aus so einer spirituellen Sicht der Ablehnung der Moderne dann den Kontakt zu antidemokratischen rechtsextremen Gruppierungen suchen. Und ja, das haben, glaube ich, viele mitbekommen in den letzten 2,5 Jahren ziemlich stark zum Vorschein gekommen. Aber das heißt nicht, dass es das nicht vorher auch schon gab. Also es hat auch eine ziemlich lange Tradition.
Das hatten wir inzwischen auch schon mitbekommen, beziehungsweise ich hatte das mitbekommen auf meinen Reisen, dass es ganz oft bei alternativen Projekten der Gedanke, das System läuft nicht ganz korrekt. Ne? Auch jetzt, wenn wir zum Beispiel von der Permakultur oder einer alternativen Art der Landwirtschaft ausgehen, das wird abgelehnt. Man wird gesagt, wir müssen naturnäher unsere Gärten bewirtschaften. Und wenn das System schon abgelehnt wird, dann schien es mir so, dass es dann nicht mehr so ein großer Schritt ist, zu sagen, ja gut, das andere, das politische System, das gesellschaftliche System ist auch nicht gut, auch nicht richtig. Und ja gut, was ist dann die Alternative dazu? Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch dem beihilft, dass das so nah beieinander liegt. Würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal auf die letzten Jahre zurückguckst, in denen du dich schon fachlich damit auseinandersetzt, dass das in den letzten Jahren sich verändert hat?
Das ist etwas schwer zu beantworten, weil ich glaube, dann bräuchte ich selber auch eine Sicht von mehreren Jahrzehnten eigentlich auf die Dinge. Aber wenn du jetzt bei einem Bereich, gerade so von esoterischem Denken und diesen alternativen ökologischen Projekten, da ist in den letzten Jahren sind einerseits zahlreich schon mehr geworden. Also der Trend hin mehr zu mehr Selbstversorgung, permakulturellen Gärten, Projekten oder ähnliches, das ist schon auch stärker geworden. Das hatte auch was mit der Pandemie zu tun, da bin ich mir ganz sicher. Das konnte man in so Telegram-Gruppen ganz gut beobachten, dass immer mehr Leute eben aus, also da, auch hier unterschiedlich motiviert, einerseits tatsächlich aus Angst und Sorge vor einer Ansteckung, andererseits eben auch einfach als komplette Ablehnung gegen Maßnahmen zur Pandemieeindämmung, dass man sagte, wenn man hier nicht mehr raus darf, der faktisch jetzt auch nie so ganz der Fall war, dann ziehe ich mich eben aufs Land zurück und bilde meinen eigenen oder baue mir meinen eigenen Garten dort auf, um sich vom System abzukoppeln. Also das konnte man schon sehen, dass da einiges passiert ist in den letzten Jahren. Und was man im Bereich auf das Rechte sehen kann, ist, dass vieles, was, glaube ich, schon zumindest teilweise angelegt war, ziemlich deutlicher zum Vorschein gekommen ist. Also diese Grundskepsis zur Moderne, die du ja auch gerade irgendwie beschrieben hast, so eine Ablehnung gegen industrielle Landwirtschaft oder auch unser Gesellschaftssystem oder Wirtschaftsweise, das ist ja alles vollkommen legitim und gehört ja zur Demokratie dazu. Und ich hätte selber viele Kritikpunkte. Aber dass daraus eben so eine komplette Ablehnung von allem, mit dem wir zu tun haben, mit allen modernen Werten, mit Wissenschaft, jetzt gerade Blick auf Gesundheit und Ernährung natürlich ein ganz großes Thema. Das ist schon deutlicher geworden und das wurde an vielen Stellen wurden die Menschen, haben sich selbst radikalisiert, gezielt, Leute haben das gezielt aufgegriffen und immer mehr, ja, oder ich sag mal so, diese, wenn es um Verschwörungserzählungen geht, die dann oft eine große Rolle spielen. Da gerät man auch in so einen Strudel rein, wenn man sich einmal darauf einlässt. Weiß nicht, ob ihr mal in so einen Telegram-Kanal reingeguckt habt. Da wird teilweise im Minutentakt werden da Nachrichten, Schreckensnachrichten, Fake-Nachrichten gepostet, wo man irgendwann überhaupt keine Ahnung mehr hat, was davon eigentlich wahr ist und es auch überhaupt nicht mehr zu überprüfen ist. Und letztlich gilt es dann aber alles so eine Ablehnung der Moderne und da kommt es dann zumindest in diesem Bereich an. Wenn ich nochmal kurz auf den Naturschutz allgemein, der ja nicht immer so esoterisch geprägt ist, wo wir uns ja auch viel mit auseinandersetzen, da würde ich eher auch aus unserer Sicht eher ein positives Fazit ziehen. Es interessieren sich viel, viel mehr Leute in den letzten Jahren auch dank der Kli oder was heißt dank der Klimakrise, dank der sichtbaren Auswirkungen von Klimakrise auch in Deutschland mehr für das Thema und für Nachhaltigkeit und für Ökologie. Und viel mehr haben auf dem Schirm, dass das auch ein Thema von rechts ist und sich dagegen gewehrt wird und mehr so Fragen von Klimagerechtigkeit, Climate Justice Modelle und Ähnlichem eigentlich in den Vordergrund treten.
Und du hattest gerade ja schon ein paar Projekte angesprochen. Also wir hatten ja kurz die Permakultur angesprochen. Dann gibt es Esoterik, Naturschutz. Es gibt ja noch andere Strömungen, die in dieser Bubble existieren. Und wie ist es für jemanden, der gleich von außen neu in das Thema hinein einsteigt, der vielleicht jetzt gerade sein Interesse am Naturschutz oder am eigenen Gärtnern entdeckt, ersichtlich, welche Strömung jetzt so ein rechtes, ein braunes Gedankengut hat und welche nicht? Also jetzt zum Beispiel haben wir auch öfters von der Anastasia-Bewegung gehört, die ja auch von dem, was propagiert wird, auch Landsitze involviert, wo man sich selbst versorgt, was ja auch in dieselbe Richtung geht, aber dann vielleicht noch ein paar andere Gedanken mit dabei hat. Kannst du dazu was sagen?
Ich glaube, so eine Orientierungshilfe, wenn man da ganz am Anfang steht und sich einfach irgendwie in diesem Bereich engagieren will, wie du es gerade geschrieben hast, ist sehr, sehr schwer. Es hilft sicherlich, also, oder sagen wir es so, wenn man da am Anfang steht, dann rechnet man ja vielleicht auch gar nicht damit, dass man sowas in diesem Kontext begegnet. Insofern, glaube ich, wenn man da ganz unbedarft rangeht, erkennt man auch gar nicht sofort, mit was für Strömung und wem man es da so zu tun hat. Insofern, das ist so ein Teil, wo unsere Arbeit einfach ansetzt, einfach zu sagen oder darauf hinzuweisen, dass es das einfach gibt. Es muss einem nicht begegnen, aber schon mal davon gehört zu haben, schadet dann ja nicht. Deswegen freue ich mich auch zum Beispiel bei diesem Podcast hier bei euch dabei zu sein, dass das ja vielleicht dann auch Leuten potenziell helfen kann. Es gibt halt so ein paar Sachen, würde ich sagen, oder so ein paar Ansatzpunkte, auf die man achten könnte. Also versuch mal so ein paar Beispiele so allgemein zu umreißen. Es ist jetzt, wenn man sich jetzt mit einem oder ein Projekt mit einer Gärtner auf einem Hof oder wie auch immer aufhält und sich das mal angucken möchte, weil es einen interessiert, dann wird es da in ganz, ganz seltenen Fällen wird man sehen, oh, ich bin hier auf einem Neonazi-Hof, weil irgendwie eine Hakenkreuzfahne oder eine schwarz-weiß-rote Kaiserreichsfahne weht. Das gibt es vereinzelt, aber es ist halt eher selten, denn die Leute wissen ja auch selber, dass das eine Außendarstellung jetzt nicht so gut ankommt. Wenn wir uns zum Beispiel diese von dir erwähnte Anastasia-Bewegung angucken, die Menschen sehen aus wie alternative AussteigerInnen, die eben ökologische Landwirtschaft betreiben und sind sicherlich auch erstmal ganz umgänglich und begrüßen einen ganz freundlich und es herrscht halt so ein bisschen alternativer Spirit vom alle haben sich lieb und Peace and Love für alle vor. Aber dann muss man halt in die Gespräche reingehen. Also man kommt, glaube ich, nicht darüber hinweg, mit den Menschen zu reden, darüber zu sprechen, was sind denn eigentlich ihre Motivationen, das zu machen? Also geht es wirklich um Nachhaltigkeitsgedanken? Geht es vielleicht sogar auch einfach um globalen Umwelt- und Klimaschutzgedanken? Oder ist das Ganze irgendwie damit verbunden, dass man einfach vom System aussteigen will, weil man die Demokratie ablehnt, glaubt, dass irgendwelche geheimen Mächte im Hintergrund die Fäden ziehen und wie eigentlich dort vor Ort dann diese Ansprüche auch gelebt werden. Auch hier muss man sagen, so diese Anastasia-Buchreihe zum Beispiel, die hat sich laut eigenen Angaben millionenfach verkauft. Also es ist in vielen ökologisch bewegten Bücherregalen, würde ich mal sagen, finden sich diese Bücher. Das heißt noch lange nicht, dass diese Leute dann alle Teil dieser rechtsesoterischen Bewegung sind. Aber die führenden AkteurInnen, die deutlich dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind, Die reden dann eben auch, dass sie diese Anweisung dieser fiktiven Romanfigur folgen wollen und teilen dann auch letztlich das ganze antidemokratische, antifeministische und antisemitische Gedankengut dann dahinter. Also letztlich, es ist, man, wenn man es weiß, muss man ein bisschen drauf achten, was gesagt wird. Es gibt auch so eine, das nennt sich Dog Whistles, also quasi so ein Hundepfeifen, was so an Codes auch benutzt wird. Das versuchen jetzt nicht nur aus der esoterischen Szene, sondern einfach generell Rechte, dass so irgendwas mal fallen gelassen wird in so einem Nebensatz. Also eigentlich, wie du es eben so gesagt hast, ja, das mit dem System und das muss man irgendwie auch alles mal ändern. Und wenn man selber sich schon auch vielleicht ein bisschen rechts angehaucht, ein bisschen kritisch dagegenüber ist, dann springen Leute darauf an. Nur für andere ist es halt total schwer zu erkennen, diese Codes. Also so ein Beispiel, ich glaube vor ein, zwei Jahren, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, dem wurde auch vorgeworfen, solche Dog Whistles zu benutzen, indem man im Interview von Globalisten gesprochen hat, die die Welt steuern würden. Also das ist so ein Beispiel. Globalisten, das ist halt so ein typischer Begriff, das ist ein antisemitisches Chiffre, um zu sagen, dass eben diese geheime Weltelite, die von Jüdinnen und Juden gesteuert wird, eigentlich die ganze Welt vereinheitlichen wollen und Nationalstaaten auflösen und letztlich dann runtergebrochen immer das deutsche Volk vernichten wollen. Also das ist so ein Beispiel, auf das man natürlich hören kann, aber es ist ganz schwer zu erkennen. Aber ja, es ist immer ein bisschen unbefriedigend an dieser Stelle. Das ist natürlich oft, werden wir oft gefragt. Man muss da ins Gespräch gehen. Wenn man so Sachen sieht wie irgendwie völkische Runen, Wehrmachtsutensilien oder andere NS-Devotionalien, dann ist es, glaube ich, relativ leicht, dass man sich da entfernen könnte. Bei anderen kann man auch gerne noch ins Gespräch gehen. Also es gibt ja verschiedene Stufen, wie tief ein Mensch dann in so einem Weltbild drin ist und wo noch jemand zu erreichen ist.
Wir haben das ja auch bei unserer Tour gemerkt. Da bei manchen Projekten hat man es direkt von Latz geballert gekriegt, in Anführungszeichen, wie man es hier sagen würde. Und bei manchen, weiß ich nicht, hat man es gar nicht gemerkt und dann im Nachhinein sich gedacht, ah, vielleicht hätte man da nochmal ein bisschen nachfragen sollen. Was ist denn deine Einschätzung, wenn ich jetzt in einer solidarischen Landwirtschaft oder sowas bin und merke, okay, die sind ja alle nicht so mit mir auf einer Wellenlänge, sondern es geht in diese Tendenz, die du gerade beschrieben hast. Sollte ich dann einfach Abstand nehmen und mir das nächste suchen oder was empfiehlst du da?
Ja, also dann das Abstand suchen, Abstand nehmen, das nächste suchen, sicherlich der einfachste Weg. Aber manchmal gibt es ja vielleicht, ist das ja gar nicht so einfach, weil es die einzige vor Ort ist oder im Raum oder man vielleicht sogar Menschen dort kennt. Also es sind, ich würde da immer sagen oder tippen, es kommt echt auf die eigene Kraft und die eigenen Kapazitäten, sich damit auseinanderzusetzen, auch an und auch nie zu vergessen an diesem Punkt auch die eigene physische Sicherheit, die man da auch mal bedenken muss. Also, wenn man diese Kraft hat, diese Kapazitäten und möglicherweise auch ein paar Verbündete in dem Fall hat, irgendwelche Freundinnen von dir, die das auch irgendwie ein bisschen kritisch sehen, aber da auch engagiert sind, dass man es einfach mal anspricht und jetzt im Rahmen von einer Solawi oder einem Gemeinschaftsprojekt das einfach mal thematisiert an dieser Stelle. Das ist eine Möglichkeit. Da kann man natürlich auch bei scheitern. Dann bleibt vielleicht nicht viel übrig, als Abstand zu nehmen. Aber was ich da zum Beispiel sehr empfehlen kann, ist, dass man da nicht alleine ist. Also auch wenn man jetzt keine Verbündeten vor Ort hat, kann man sich Hilfestellung suchen. Es gibt in jedem Bundesland zum Beispiel mobile Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, die sich vor Ort dann gut auskennen, die auch genau in solchen Fällen Hilfestellung leisten können, wo es dann die Möglichkeit ist, da eben entweder ins Gespräch zu gehen oder Infoveranstaltungen auch zu machen, über diese Gefahren aufzuklären. Wie gesagt, zum Beispiel Anastasia, viele wissen auch vielleicht einfach gar nicht, was mit was sie es da so zu tun haben und was das eigentlich, was da eigentlich noch so dahinter steckt und für Gefahren. Und da du gerade den konkreten Fall der Solawis angesprochen hast, da kann ich noch empfehlen, da gibt es auch seit ein paar Jahren eine Arbeitsgruppe in dem Solawi-Netzwerk, die AG Rechte Tendenzen, die genau da auch immer sich auseinandersetzt mit diesen Fällen, weil es die eben auch schon vermehrt gab, dass es völkische SiedlerInnen zum Beispiel eine Solawi gegründet haben und dieses Label benutzt haben. Und die geben da auch Hilfestellung, wie man dann damit umgehen kann.
Ja, ganz kurz, Nils, ich habe gesehen, dass du was sagen wolltest. Also die ganzen Sachen, die wir ansprechen, die verlinken wir euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da gerne mal vorbeigucken. Nils, jetzt darfst du.
Genau, du hattest ja gerade nochmal die Anastasia-Bewegung angesprochen. Ich habe die Bücher selber nicht gelesen. Es sind ja auch, glaube ich, ganz schön viele, 10, 12 Stück. Und ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die haben dann das erste Buch gelesen und sagten, ja, da kann ich jetzt überhaupt nichts Rechtes drin erkennen. Das ist doch eigentlich ganz harmonisch alles, was da beschrieben wird. Und wenn ich im Internet nachrecherchiere, sehe ich dann oft, dass dann die schwierigen Stellen, die antisemitischen Stellen, erst im Band 6 zum Beispiel auftauchen. Gibt es denn irgendwas, wo ich nachgucken kann, wo ich praktisch in der Checkliste prüfen kann? Ich habe jetzt eine neue Bewegung gefunden. Mein Arbeitskollege hat mir davon erzählt, dass ich checken kann, hat das solche rechten Tendenzen? Gibt es da was? Oder muss ich mir das immer selbst zusammen ergoogeln?
Ja, ich fürchte, das muss man sich selbst zusammen ergoogeln, beziehungsweise eben bei so Beratungsstellen nachfragen, gerne auch bei uns, wenn es im Bereich der Ökologie ist. Um es mal breiter zu machen, in allen möglichen Bewegungen gibt es ja ständig immer neue Vereine, andere Bewegungen. Da gibt es dann entsprechende Pendants dazu, die dann da auch Expertise für haben. Wenn es was Lokales ist, dann sind es vor allem die mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus. Das ist halt, es ist auch keine sehr zufriedenstellende Antwort, das ist mir klar. Aber so eine Auflistung ist natürlich auch schwierig und auch immer juristisch angreifbar. Deswegen passiert das in der Regel nicht. Es gibt natürlich die Möglichkeit, in Verfassungsschutzberichte reinzuschauen. Die sind aber auch nicht immer sonderlich aktuell an dieser Stelle. Das muss man dann eben auch sagen, gerade wenn es um neue Bewegungen geht. Und viele Sachen finden sich da auch erst nach vielen Jahren, wenn eben lokale Akteur in Rechercheteams, antifaschistische Bündnisse oder ähnliches, da ein bisschen darauf hingewiesen haben, worum es da eigentlich geht. Also es gibt Expertinnen, die man fragen kann an dieser Stelle und vielleicht kann man sich anhand dieser Punkte oder die ich anfangs gesagt habe oder die wir geredet haben, auch einfach schauen, ob man nicht selbst da irgendwie ein komisches Gefühl hat. Also wie wird hier eigentlich dann, um jetzt mal hier in unserem Thema zu bleiben, über Permakultur geredet, über Nachhaltigkeit? Was ist eigentlich der Grund, das zu machen? Und warum will man eigentlich das Wissen aus der Natur nehmen? Will man es nehmen, weil die Ahnen es schon vor 1000 Jahren gemacht haben und man glaubt, deswegen ist es automatisch besser? Oder weil es vielleicht auch aus heutiger wissenschaftlicher Betrachtung vielleicht eine ganz gute Anbaumethode, um so allgemein zu bleiben, handeln könnte für die Zukunft.
Ja, letzteres ist auf jeden Fall der Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Das machen wir auch immer mal wieder klar, dass wir, so gut es geht, uns auf wissenschaftliche Funde berufen und jetzt auch von der Esoterik Abstand nehmen, auch wenn sie nicht unbedingt rechts ist, also auch die nicht rechte Esoterik. Aber für uns jetzt ist das ja noch mal etwas schwieriger als für eine Privatperson, die sagt hier, ich möchte mich mit etwas beschäftigen und ich habe Angst, dass es vielleicht rechte Tendenzen hat, weil wir sind ja jetzt Multiplikatoren. Wir sind ja ein Sprachrohr, das von vielen Leuten gehört wird. Und wir hatten jetzt auf unserer Reise auch uns damit auseinandersetzen müssen, mit welchen Partnern treten wir in die Öffentlichkeit? Wem möchten wir eine Stimme geben? Und da habe ich auch gemerkt, dass das manchmal, was Franz auch gesagt hatte, dass man das manchmal gar nicht am Anfang merkt. Und dass man darauf vor allem achten muss, vertrete ich das, was diese Person eigentlich sonst noch so nebenbei macht? Gibt es da irgendwelche kleinen Tipps und Tricks, wenn ich jetzt ein Projekt habe? Vielleicht hören ja auch andere Leute zu, die auch medienschaffend sind, die man sich an die Hand geben kann, bevor man jemanden wie dich jetzt zum Beispiel zum Interview einlädt und dann in 3 Wochen liest, ach, oh, der Yannick, der macht vielleicht doch ein paar Sachen, die jetzt nicht so koscher waren. Und wie sollte man dann damit umgehen?
Ja, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da so die sehr gute Antwort auf dieses Problem habe. Letztlich, als medienschaffende Person würde ich sagen, sich darüber vorher zu informieren, gut zu recherchieren, ist immer angebracht an dieser Stelle. Wenn etwas erst später herauskommt, gut, dann würde ich sagen, hat man an der Stelle dann auch einfach ein bisschen Pech gehabt. Bewegt ihr euch natürlich, beziehungsweise ihr bezieht euch ja immer viel auf diese Reise, die ihr auch gemacht habt. Und das sind ja, was ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein bisschen den Ansatz hatte, kleinere Projekte oder vielleicht auch jetzt nicht so bekannte Projekte ein bisschen bekannter zu machen oder mal zu schauen, ob das eben als Multiplikatorin dann was bringen könnte, dann ist es natürlich auch dementsprechend schwer, was herauszufinden vorher. Also vielleicht ein Tipp, wenn es umsetzbar ist, vorher gut recherchieren, Vorgespräche führen und ohne jetzt den Menschen pauschal irgendwas unterstellen zu wollen, einfach mal fragen. Also dieses Thema Anastasia-Bewegung, das spielt schon eine ziemlich große Rolle in diesem Bereich, wie ihr das vielleicht auch gemerkt habt. ob es da irgendwelche Berührungspunkte gibt. Und dann kann man aus, glaube ich, aus guten Gründen sagen, dieses Projekt möchte man vielleicht nicht supporten, größer machen an dieser Stelle. Ohne jetzt zu sagen, ihr wollt nur eine explizite politische Richtung interviewen. Das kann, glaube ich, ja auch nicht so der Sinn sein. Aber zumindest, ob man sich auf einem demokratischen Grundwertekonsens an dieser Stelle bewegt, ist vielleicht in Vorgesprächen machbar, umsetzbar.
Okay, ich merke schon, der Nils will auf eine Checkliste raus, die er abhaken kann, ob es gut oder schlecht ist. Was ich eigentlich schade finde, ist auch, dass es so ein negatives Bild auf den Naturschutz und die Permakultur jetzt auch wirft, weil jetzt, wo wir uns damit mehr beschäftigt haben, das sorgt doch dafür, dass man auch denkt, boah, wenn ich jetzt anfange, das mit einer Permakultur anfange vielleicht und dann nach außen ist aber der Ruf eher so, oh, da sind aber viele rechte Tendenzen. Nicht, dass du auch da drin bist, dass man dann schnell in diese Schublade gesteckt wird. Finde ich schade, was Permakultur angeht. Ich weiß nicht, wie es beim Naturschutz ist, mit dem ihr euch ja auch sehr viel beschäftigt. Ist es da auch so, dass es dafür sorgt, dass sich mehr Leute oder dass sich weniger Leute, du hast eben schon gesagt, dass sich jetzt mehr dafür interessieren, aber ist es was, wo du sagst, das schadet auch dem Ruf des Naturschutzes?
Nein, ich glaube nicht, dass es dem Ruf schadet. Das macht ihn eigentlich eher besser, würde ich sagen. Das ist eine sehr subjektive Einschätzung des Ganzen. Aber diese Frage, die du gerade gestellt hast, oder das als Vorwurf, das kriegen wir immer wieder zu hören, seit wir eigentlich diese Arbeit machen. Und vor uns Leute, die da aufgeklärt haben, haben diesen Vorwurf auch immer schon bekommen. Sich mit dem Finger auf etwas zu zeigen, auf Probleme hinzuweisen, löst automatisch Gegenreaktionen auf, zu sagen, lasst uns doch unseren Naturschutz in Ruhe, es ist doch egal, uns ist doch egal, wer den Baum schützt, wir wollen das alles machen, haben mit Politik nichts zu tun. Und das ist natürlich eine total bequeme Antwort, wenn man sich nicht mit der politischen Gemeinwesen oder mit dem politischen System auseinandersetzen will und in dem politischen Raum, in dem man sich eigentlich bewegt, auch als NaturschützerInnen oder PermakulturalistInnen beschäftigen möchte. Und es ist gleichzeitig auch eine Abwehrreaktion, weil man vielleicht merkt, oh, da sind so ein paar Sachen, die kritisiert werden oder so ein paar rechte Gedanken oder die als rechts identifiziert werden, als demokratiefeindlich, die man vielleicht auch teilt. Und dann ist es, ja, für die Leute ist das dann natürlich rufschädigend und die sagen, sie verlieren Leute. Für die große Mehrheit, würde ich allerdings sagen, ist es eigentlich besser, wenn man sich denn als Naturschutz, als Ökologiebewegung als Teil auch einer sozialen Demokratiebewegung versteht und Teil dieses demokratischen Rechtsstaats. Und vielleicht so als Erfahrung, dass sich mehr damit beschäftigen. So ein Beispiel, was ich da immer ganz gut finde, ist, dass sich der Deutsche Naturschutzring, also der Dachverband aller Natur- und Umweltschutzverbände in Deutschland, wo es bis zu 11 Millionen Menschen drunter organisiert sind, sich ganz klar positioniert gegen rechten Naturschutz, gegen diese antidemokratischen Modelle in dem. Und ich finde, das ist schon ziemlich bezeichnend, wenn man so einen großen Bereich, der es ja nun mal ist, da in Deutschland, sich da so stark positioniert. Und was anderes ist es natürlich, wir reden da ständig darüber, über diese Themen. Und natürlich fühlen sich Leute dann auch mal angegriffen, wenn zum Beispiel einzelne Personen dann mal gesagt werden, übrigens wusstet ihr eigentlich, dass die in der NSDAP waren, übrigens wusstet ihr eigentlich, was die so für rassistische Aussagen so tätigen. Und sie haben diese in diesem Kontext nie gehört und sich vielleicht viel darauf bezogen. Da muss man, glaube ich, mit leben. Aber das heißt ja nicht, dass man sich vom Naturschutz abwenden soll oder vom Permakulturgedanken oder ihn einfach mit anderen Werten füllt, was es möglich ist. Also es ist ja, muss jetzt nochmal ganz konkret so runterzubrechen. Es ist ja durchaus möglich, sich für den Wald vom eigenen Garten oder im Dorf einzusetzen und für Naturschutzbelange einzusetzen, ohne gleichzeitig zu sagen, dass bestimmte Personengruppen dort nichts zu suchen haben, weil sie zum Beispiel keinen deutschen Pass haben oder so. So wird das halt von rechts gemacht. Oder zu sagen, Naturschutz kann nur funktionieren, wenn wir strikte Migrationsregime haben. Das gehört halt nicht zusammen, aber es wird halt von rechts eben genau so argumentiert und politisch größer gemacht. Und andererseits für Leute, die jetzt vielleicht sich politisch nicht so stark engagieren wollen, ist es aus meiner Sicht nicht zu viel verlangt, zu sagen oder zu akzeptieren, dass sich Naturschutz, Ökologie nicht in einem luftleeren Raum bewegt, sondern immer auch mit gesellschaftspolitischen Fragen zu tun hat Und da kann man sich dann gerne an den Menschenrechten orientieren und dann ist es eigentlich auch relativ einfach, sich dann wieder auf das eigentliche Projekt zu konzentrieren.
Ja,
Also
ich wollte,
ich habe.
jetzt natürlich nicht euch den Vorwurf machen, sondern den Menschen, die diese Tendenzen zeigen. Nur damit das klarzustellen. Nils, jetzt darfst du.
Ich hoffe, dass wir heute mit der Podcast-Folge auch dafür sorgen, dass sich mehr Menschen damit auseinandersetzen und dass das eben auch gesehen wird, weil ich muss ehrlich sagen, jetzt noch vor 1, 2 Jahren habe ich das nicht so stark wahrgenommen, wie ich das jetzt wahrnehme. Gibt es denn noch etwas aus deiner reichhaltigen Erfahrung, in der du dich mit dem Thema auseinandersetzt, was du unseren Zuhörenden auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, das würde ich sehr gerne. Ich habe jetzt auch viel über negative Sachen so erzählt und wir leben eh schon in einer Zeit von multiplen Krisen. Und auch ganz im Sinne des Themas oder eures ganzen Podcast-Projektes finde ich oder würde ich einfach stark machen, dass es sich lohnt für eine ökologische Wende, für klimafreundliches Wirtschaften, eine ökologische Landwirtschaft und Naturschutzbelange auch einzusetzen und sich das eben nicht mies machen lassen. Nur weil diese Fragen logischerweise auch von rechts bespielt werden und auch menschenfeindlich dargestellt werden können. Denn da würde ich ganz auf deine Einführung nochmal zurückkommen, Nils. Du hast es da eigentlich schon wunderbar gesagt, mit den Werten, mit denen du diese Themen verbindest. Wenn man die lebt, also wenn man sie einerseits für sich klar macht, sich mal Gedanken drüber macht und sie dann aber auch lebt, das ist das Wichtige. Also nicht als bloßes Lippenbekenntnis und es wirklich auch lebt mit Weltoffenheit, mit sozialen Aspekten wie Gerechtigkeit, der Menschenwürde und Solidarität, dann ist auch wenig Raum für rechte Einflussnahmen. Man muss sich darüber dann keine Gedanken mehr machen. Man sollte wachsam sein, aber mit einem positiven Gegenbeispiel lässt sich eigentlich am meisten erreichen.
Sehr gut. Und vielleicht noch als allerletztes einmal, wenn man sich jetzt sehr für das interessiert, was ihr auch macht, wie kann man euch erreichen?
Uns kann man über unsere Webseite erreichen, die ihr sicherlich in die Shownotes packt und uns einfach eine E-Mail schreiben, uns anrufen oder auch in den sozialen Medien folgen und dort kontaktieren, wo wir auch regelmäßig Informationen aus diesem Themenfeld über Veranstaltungen, die wir selber durchführen oder andere in diesem Themenfeld mitteilen.
Dann vielen, vielen Dank, Yannick, dass wir heute mit dir über das Thema sprechen durften. Hat uns sehr gefreut, auch mal aus einer fachlichen Perspektive einen Blick auf diese ganze Thematik zu finden. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörenden auch einiges davon haben mitnehmen können. Dann, ja, bedanke ich mich noch einmal und dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht ein anderen Mal nochmal, wenn wir mit einem ähnlichen Thema wieder auftauchen.
Danke euch auch.
Tschüss.
Ciao.
Und damit wieder zurück ins Studio zu Franz und mir aus dem Interview hinaus. Franz, was hältst du von dem Interview?
Sehr spannendes Thema und super, dass wir hier so einen Experten auch finden konnten, der uns da helfen kann. Wir selber, klar, es interessiert uns auch, weil wir das jetzt auch am eigenen Leib in Anführungszeichen erfahren haben auf unserer Tour, aber dann doch nochmal so das geballte Wissen und Erfahrung zu dem Thema zu hören, bringt es doch nochmal auf ein ganz anderes Level. Wie sieht es bei dir aus? Du hast keine Checklist bekommen. Ich habe gesehen, wie dir hier so ein kleines Tränchen runtergekullert ist. Vermisst du das, es einfach abhaken zu können, ob ja oder nein?
Ich mag das in Podcasts, wenn ich selber Podcasts höre, immer wenn ich irgendwas mit an die Hand bekomme, womit ich dann arbeiten kann, was ich mit rausnehmen kann. Und gerade in dem Thema, ich habe mich ja vorher versucht zu informieren. Ne? Ich habe viel rumgegoogelt und recherchiert und ja, wir haben ja auch mit einem Experten gesprochen, der eben dann noch mehr Erfahrung hat. Und es ist gar nicht so einfach herauszufinden, wenn ich jetzt ein Projekt vor mir habe, gibt es da irgendwelche Tendenzen in die rechte Richtung? Was für Menschen haben da mitgearbeitet? Was für eine Vergangenheit haben diese Menschen? Und deswegen hätte ich mir das gewünscht, dass es so einen kleinen 5-Punkte-Plan gibt, zu sagen, okay, du prüfst erst das eine nach, dann das andere, dann guckst du das nach und dann kannst du dir eigentlich ziemlich sicher sein. Aber ich finde, Yannick hat ja sehr schön das auch dargelegt, es ist eben nicht so einfach. Und ich glaube, genau deswegen merkt man das bei vielen Projekten auch nicht, weil es eben nicht so einfach ist, das zu erkennen. Und das haben wir ja auch erst im Verlauf kennengelernt, dass wir bei einigen Projekten erst, als wir viel, viel länger mit denen gesprochen hatten und auch erst im Nachgang noch, als wir mit anderen Projekten gesprochen haben, haben wir mitbekommen, vielleicht war das doch nicht so ganz, ganz koscher, was wir da besucht haben, was wir da gesehen haben.
Genau, aber um jetzt nochmal darauf zurückzugehen, wir hatten ja im Nachgang nochmal mit ihm drüber gesprochen und da meinte er auch, dass man so eine Liste auch, dass das nicht umsetzbar ist, sowas anzufertigen und dann ist es ja auch klar, weil wenn du die dann machst und du sagst eine 5-Punkte-Liste und dann sage ich, ja, nee, eigentlich haben die gar nichts davon. Und dann ist das ja kein Zertifikat für irgendjemanden hier. Du bist auf jeden Fall nicht davon betroffen, rechts zu sein oder diese Verschwörungstheorie-Richtung zu gehen. Deshalb kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, dass es da schwer ist, wie du ja auch gesagt hast, dass es das gerade schwer macht, das rauszufinden. Und wenn es so offensichtlich ist, das sind ja meistens die extremen Beispiele, die wir auch gelernt haben, ne, wo du direkt damit konfrontiert wirst. Ist wahrscheinlich auch eher die Ausnahme unter diesen Fällen. Aber ja, ich glaube, er hat es ja auch sehr gut beschrieben, was man machen kann. Ins Gespräch kommen ist super wichtig, mit den Leuten reden, und dann merkt man ja auch schon, die wollen ja auch oft dann so ein bisschen davon erzählen, was sie denken oder so. Und da merkt man es wahrscheinlich am besten. Und gerade wenn man dann in eine solidarische Landwirtschaft oder in irgendeinem Hof mit einsteigt, da hat man ja auch viel mit den Menschen zu tun. Man redet ja viel miteinander, man arbeitet miteinander. Und wenn es so ist, dann wird es irgendwann zur Sprache kommen. Und deshalb fand ich den Tipp von ihm sehr gut, dass man einfach mit den Leuten reden soll. Und dann es wahrscheinlich merken wird.
Genau. Und das macht es gerade auch nicht einfach, auch was er gesagt hatte. Nicht jeder, der jetzt so ein Buch von der Anastasia-Bewegung im Schrank hat, hat automatisch dann die antisemitischen oder die rechten Gedanken dabei. Und das erinnert mich so ein bisschen an Religion, ne? An eine Glaubensrichtung. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, ich glaube so ein bisschen an diese christliche Gedankenlehre, aber so wirklich, was in der Bibel steht, da bin ich eigentlich nicht bei. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich glaube das Wort für Wort, und wenn es da drin steht, wenn da was von Sklaverei und sowas drin steht, dann ist das so und dann ist das die Wahrheit. Und dann damit auch dann Evolutionstheorie anzweifeln und so weiter. Und genau sowas sehe ich in der Esoterik eben auch öfters. Das ist dann, es gibt ja viele, sag ich mal, harmonische Tendenzen da, ne? Man soll sich viel mit Emotionen, mit sich selbst, mit dem Gleichgewicht beschäftigen. Und dann, wenn man aber tiefer reindringt und wirklich tief gräbt und sagt, hier, ich möchte mal wirklich die Grundzüge verstehen und ich möchte da ein richtiges Regelwerk raus haben, dann kann es halt in eine Richtung gehen, wo man sich denkt, ja, vielleicht ist das doch nicht mehr auf einem demokratischen Grundkonsens basierend. Ja. Und da würde ich aufpassen. Also es sind so ein paar Sachen, wo ich hellhörig werde. Das heißt doch nicht, dass das für mich jetzt heißt, oh, wenn ich mit jemandem spreche, der jetzt so ein Interesse hat, zum Beispiel an Esoterik, dass das für mich bedeutet, okay, diese Person hat irgendwelche verschwörerischen oder rechten oder ausländerfeindlichen Gedanken. Aber es ist etwas, wo ich inzwischen schon gelernt habe, ich achte mal drauf, in was für Richtung das Gespräch geht, und eben genau das, was der Yannick gesagt hat, was für Nebensätze fallen manchmal. Und dann kann man ja auch ganz offen mal Themen adressieren. Ja, wie meintest du das denn jetzt eigentlich? Oder ne, was denkst du zu dieser Thematik hier? Um mal wirklich auf den Zahn zu fühlen, also was steht dahinter? Ne? Und ist das etwas, was man vielleicht dann auf den zweiten Blick erkennen kann? Oder eben auch einfach eine Person, die sich für so etwas interessiert und für diesen harmonischen Gedanken im Garten empfänglich ist. Ja.
Warum es bei uns erst so am Anfang gar nichts damit zu tun hatte, also unser Schaffen und so, ist wahrscheinlich auch, weil wir uns der Permakultur von anderen Richtungen genähert haben. Ne? Nicht von diesem Gemeinschaftsgedanken, wir bauen hier was zusammen auf, wir grenzen uns so ein bisschen von dieser konventionellen Landwirtschaft ab, sondern eher von diesem, ich möchte einen Garten haben und der soll effektiv und naturnah funktionieren, ne? Und dann auch sehr viel mit, ich habe Agrarwissenschaften studiert, du hast dich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mit diesen ganzen wissenschaftlichen Hintergründen, ne? Wie können sich Pflanzen gegenseitig beeinflussen, wie kann man Stoffkreisläufe schließen, so, und dass wir uns von dieser Seite genähert haben, da haben wir wahrscheinlich dann auch nur uns für die Sachen interessiert, die darauf einzahlen, und dieses ganze Spirituelle, was bei vielen ja mit drin ist, wobei man natürlich sagen muss, dass Mollison zum Beispiel auch das gar nicht unterstützt hat. Ne? Wir analysieren in Anführungszeichen gerade sein Buch hier im Podcast, und er hat ja auch immer mal im Interview gesagt, dass er davon nicht viel hält, dass es also erst nicht durch ihn, sondern vielleicht auch erst später entstanden ist. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn man sich von dieser Richtung nähert wie wir, so aus dem Garten raus, was vielleicht jetzt auch viele machen, dass man dann auch ein bisschen braucht, bis man quasi auf der anderen Seite angekommen ist, bis man sich da durchgegraben hat und dann merkt, oh, hier gibt's noch eine ganz andere Ecke, die sich gar nicht so dafür interessiert, wie ich hier einen effektiven Garten, der im Einklang mit der Natur funktioniert, aufbauen will, sondern die ganz andere Ideen haben und das Schlagwort Permakultur da ganz gut reinpasst.
Ja, und das sind ja auch oft so Themen, jetzt hast du gerade gesagt, im Einklang mit der Natur, das ist ja auch was, da kann man jetzt sehr viel Spiritualität mit reinbringen, ne? Mit Energien, kosmische Energien, die da fließen oder Geister, die zufrieden sind und so weiter. Dann kann man ja genau dasselbe sagen, ja, ich mache das im Einklang mit der Natur. Aber genau, wie du gesagt hast, unsere Perspektive ist, das aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu sehen. Und ein natürliches System ist nun einmal sehr effizient und verarbeitet unglaublich gut Ressourcen und hat eine sehr, sehr gute Vernetzung. Jetzt ganz abgesehen davon, dass wir Naturschutz betreiben müssen, um Artenerhalt zu gewährleisten und auch das Klima zu schützen und so weiter, ist es einfach sehr effektiv. Und ich denke, an dieser Stelle, wahrscheinlich wissen das schon alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir uns nochmal ganz klar davon distanzieren, also ne, von diesen verschwörerischen rechten Gedanken, haben wir, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Aber auch mit der Esoterik, mit allem Übersinnlichen, was ja dann eher darauf baut, was vielleicht mal irgendjemand vor 100 Jahren in einer Eingebung vorhergesagt hat. Und das wird dann als Grundstandard angenommen. Und das hatten wir jetzt, wenn wir das in Projekten irgendwo gesehen haben oder wenn wir in einem Thema darauf gestoßen sind. Das passiert ja immer mal wieder, ne? Wenn man sich dann mit Sachen, die man im Garten benutzen kann, dann stößt man auf irgendwelche Kupferkonstrukte, die dann die kosmische Energie einleiten sollen. Oder was haben wir gehört von irgendwelchen Zylindern aus Granitsteinen, die dann eine energetische Welle aus für das Land drumherum erzeugen sollen und so weiter. Das haben wir bisher dann einfach immer liegen gelassen. Und genau das, was du gesagt hast, ich glaube, es ist, wenn ich jetzt in Zukunft sowas sehe, dann werde ich nicht nur das, nicht mehr das einfach, ne, nicht beachten, sondern mal wirklich hingucken, okay, ist das wirklich nur ein Glaube an das Übernatürliche oder gibt es da auch Tendenzen in eine gewisse Richtung? Und genau, ich möchte dann auch noch einmal deutlich machen, hast du am Anfang auch gesagt, oder mit Hilfe auch mal gesagt, nicht alle Projekte, nicht alle Institutionen, die so etwas vertreten und dann an so etwas einen Mehrwert finden, haben automatisch einen rechten oder einen braunen oder einen verschwörerischen Charakter. Das möchte ich einmal in aller Deutlichkeit sagen, aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall das Auge offen
Aber
halten.
dass man es nochmal so sagen muss, ist ja eigentlich schon traurig, oder? Dass es aus unserer Sicht, wir haben uns jetzt viel mit beschäftigt, vielleicht ist es, ich weiß, ich würde gerne nochmal so von außen einfach mit ungetrübter Brille drauf gucken, dass man sich schon so ein bisschen sagen muss, ah, es gibt auch welche, die nicht so sind. Klar, wird jetzt nicht die Mehrheit sein, die da in diesen Bereich fallen, von dem du dich gerade distanziert hast. Aber das ist doch schon traurig eigentlich, dass das so ein bisschen ausgenutzt wird, diese Permakultur, die ja eigentlich hatte der Yannick und du, ihr hattet es ja, also er hat deine Worte nochmal aufgegriffen, gesagt habt, dass wenn man diese Grundgedanken vertritt, dass das eigentlich gar nicht so zusammenpasst und dass da einfach so ein Schlagwort benutzt wird, weil es eben ganz gut denen in den Kram passt, ist schon schade.
Genau. Ja, und wenn ich jetzt auch mal zurückblicke, ich habe ja auch in meiner Vergangenheit bin ich eine Zeit lang gereist durch Australien und Neuseeland und da bin ich viel per Anhalter gefahren und habe viel mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun gehabt. Und natürlich bei Menschen, die eine Meinung haben, die von der Norm abweicht, die haben oft ein Bedürfnis dazu, das mitzuteilen. Ja, das haben wir auch gemerkt, bei manchen Projekten wird es einem direkt so vor den Latz geballert, wie du das gesagt hattest. Und das habe ich auch erlebt. Also je nachdem, von wem man da mitgenommen wurde, da hat man die verschiedensten Sachen gehört. Und ich glaube, dass genau das eben auch für so alternative Sachen und Permakultur ist ja eine Alternativität zur konventionellen Landwirtschaft zum Beispiel oder zum konventionellen Gärtnern. Und dass es genau deswegen auch so anfällig ist, weil das irgendetwas Alternatives ist, etwas Andersartiges und das kann sich, je nachdem, wie man das anfasst, eben auch einreihen in andere alternative Gedankenrichtungen. Und von daher, ich finde es aber, muss ich sagen, aus einer persönlichen Perspektive super interessant, mich in diese Gedankengänge reinzufinden. Hatte ich auch in meinem Psychologiestudium, also nebenbei als kleines Hobby, dass ich mich immer in verschiedene Verschwörungstheorien eingelesen habe, geguckt habe, was für Ideologien es auch da gibt, weil ich es faszinierend finde, wovon Menschen überzeugt sein können. Und die haben ja dann auch für sich selbst Gründe, ne? Die bringen ja für sich selbst auch Argumente und sich das mal anzuhören und zu verstehen, wo gehen die Gedanken überhaupt her, ne? Das jetzt gar nicht, um das zu rechtfertigen oder sowas, aber einfach um nachvollziehen zu können, warum glaubt diese Person das eigentlich? Was ist so der Grundunterschied von der Überzeugung her, dem das allem entspringt. Und ganz oft geht es dann zurück auf irgendwas ganz Fundamentales, sei es zum Beispiel, dass man nicht dran glaubt, dass Menschen gleichwertig sind.
Du hast ja gerade nochmal deine Reise angesprochen. Hast du denn da auch schon sowas feststellen können? Du warst ja da auch viel, nicht nur auf Permakulturprojekten, sondern auch so auf so alternativen Landwirtschaften. Hast du denn auch schon so rechte Tendenzen oder so Verschwörungstheorien gehört oder nicht? Oder glaubst du, dass es da war und du es nur noch nicht gesehen hast?
Ich glaube Letzteres. Also ganz ehrlich, als wir jetzt im letzten paar Projekte besucht haben, ich war schockiert, dass wir wirklich mehrere Projekte gefunden haben, wo das deutlich war. Und ich habe dann zurückgedacht an meine Zeit damals, hätte ich jetzt gar nicht sowas wahrgenommen. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, gut, es gab mal ein Projekt zum Beispiel, wo auch die Frau von dem Projekt, das war auch so ein landwirtschaftliches Projekt, schon an Verschwörungstheorien geglaubt hat, an Chemtrails, ne? Also dass Flugzeuge irgendwas aussprühen, um uns zu vergiften. Und dann dementsprechend auch eine Skepsis gegen Ärzte hat und ihr Kind nicht hat impfen lassen und ihr Kind nicht in ärztliche Behandlung gegeben hat, weil sie Angst hatte, dass sie das Kind vergiften. Ich muss aber sagen, damals habe ich das mit einer ganz blauäugigeren Brille gesehen und eher wie, sind halt Einzelpersonen, ne, die man halt überall trifft. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich jetzt nochmal dahin gehe, würde ich auf jeden Fall gucken, ist das was ich ganz wichtig finde, ist diese Überzeugung, dieser Glaube an so etwas oder dieser rassistische Gedanke, ist das etwas, was aus der Person herauskommt und die zufällig auch sich für Naturschutz interessiert, die zufällig sich auch für Permakultur interessiert, oder ist es etwas, was aus dem Gedanken der Permakultur herausgeht, aus dem Gedanken des Naturschutzes oder aus dem Gedanken, was auch immer für eine Theorie man nachhängt, ne? Sei es jetzt zum Beispiel der Anastasia-Bewegung, von der wir ja auch eben gesprochen haben. Und ich denke, da sollte man, würde ich auch vermehrt darauf achten, um genau auch herauszufinden, ist es die Theorie, die das auslöst, diesen Gedanken, oder sind es einfach, es gibt ja alle möglichen Gedanken und Überzeugungen in allen möglichen Schichten in der Gesellschaft, ob das praktisch eine Normalverteilung hat, um das mal statistisch auszudrücken.
Ich bin gespannt. Ihr könnt uns ja mal eure Erfahrungen mitteilen. Wir haben ja bestimmt viele Zuhörende, die vielleicht auch schon mal in einer solidarischen Landwirtschaft waren oder auf irgendeinem Projekt gearbeitet haben, und ob ihr da was mitgekriegt habt, wie eure Erfahrungen sind oder ob ihr es vielleicht ganz anders seht und mit uns drüber sprechen wollen. Wir haben jetzt den Grundstock gelegt, dass ihr es alle besser einordnen könnt, und dann schauen wir mal, ob wir da eine gaußsche Normalverteilung am Ende hinbekommen.
Genau, ich hätte auch noch einen Punkt anzusprechen, und zwar, wenn wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft irgendwann einmal Gäste in unserem Podcast einladen und ihr merkt oder wisst, da könnten solche Tendenzen vorhanden sein, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Wir sind nicht allwissend. Wir haben ja gerade auch darüber gesprochen. Es gibt keine Checkliste, die einfach abzuhaken ist. Und wir versuchen natürlich, unsere Recherche vorher gründlich durchzuführen und zu gucken, ne, wen laden wir ein oder nicht. Wenn es euch auffällt, könnt ihr uns das gerne mitteilen an podcast@keep-it-grün.de. Und dann können wir gucken, dass wir das runternehmen oder das dann nochmal natürlich überprüfen.
Dass wir es einordnen können. Und ihr könnt jetzt hoffentlich besser einordnen, wie so eure Projekte gesinnt sind, bei denen ihr vielleicht mitarbeitet oder wo ihr mitmachen möchtet.
Super. Dann würde ich sagen, haben wir genug geredet für heute. Ich habe einiges dazu gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch einiges dazu gelernt. Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Ihr wisst auch, wo die anderen Kanäle sind. YouTube, Instagram, TikTok, wir heißen überall gleich, immer Keep It Grün. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche, und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit einem neuen Thema. Tschüss.
Ciao.